Liebe Gemeinde, ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir auch einen angenehmeren, nicht schweißtreibenden Predigttext gewünscht, vielleicht vom Lob der Schöpfung, vom Lob über Gottes Schönheiten, die ja viele unter uns bewundern können in dieser Zeit, vielleicht sogar an Stellen unserer Schöpfung, wo sie wirklich noch fast eindeutig und nicht zweideutig auf ihn, den wunderbaren Schöpfer, hinweist. Aber der Kampf mit diesem Predigttext ist so ausgegangen, dass ich dachte, es muss sein, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar und wehe mir, wenn ich euch nicht die Wahrheit verkündige. Und von daher nun doch heute, obwohl auch Trauernde hier sind, die vielleicht mehr den Trost und den Zuspruch heute suchen, doch ein hartes Wort Jesu, ein Wort des Anspruches, des Auftragens und ein unbequemes Wort. Lukas 14 von Nachfolge und Selbstverleugnung ab Vers 25. Es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug hat, es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 Mann dem begegnen kann, der über ihn kommen wird mit 20.000? Und wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch fern ist, und bittet lieber um Frieden. So auch jeder unter euch, der nicht sich lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Weg zu gebrauchen. Man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, liebe Gemeinde, was wollen wir hören? Was wollten wir heute Morgen gerne hören? Wollten wir wieder etwas von Jesus hören, was uns leichter fällt, ihn noch mehr zu bewundern? Wollten wir etwas hören, was uns leichter fällt, ihn lieb zu haben? Aber worin drückt sich das denn dann aus? Ich werde nicht vergessen, wie vorletztes Jahr, ein wichtiger Mitarbeiter unserer Gemeinde sagte, und er sagte es sehr steil, aber dieser Predigttext ist auch steil. Ich will jetzt aufhören, ich habe es sogar als Sünde bekannt, andere Menschen zu bewundern. Und die Begründung war interessant, das macht mich selbst immer so klein. Aber wir sind doch dazu gemacht, zu bewundern, oder? Und wer von uns, und ich freue mich schon selber drauf, wenn es Gott schenkt, so Gott will und wir leben, dass wir dann, wenn Herr Lotz wiederkommt, dann Anfang August, wir als Pfarrersfamilie dann an einem schwedischen See sitzen dürfen, 50 Meter vom Ufer, mit vielleicht einem ganz kleinen eigenen Bootssteg und einem Ruderboot dran, dann so abends meine Gedanken sich zu machen über die Schönheit eines vielleicht im Mondlicht schimmernden Sees und darüber dann den Schöpfer zu preisen, wie wunderbar er alles gemacht hat. Aber vielleicht ist ja gerade das Problem, das unser Predigttext anschneidet. Die vielen, vielen guten Dinge in unserem Leben können manchmal, und das ist so furchtbar, der Feind des Besten werden. Die vielen, vielen guten Dinge der Schöpfung, die Dinge, die uns so satt sein lassen, dass ich manchmal schon gebetet habe, Herr, nicht mehr Freude, bitte nicht mehr Freude, ich halte es nicht aus. Die können manchmal der Feind des Besten werden. Die vielen Gaben lassen uns manchmal den Geber, der eigentlich dahinter steht, vergessen. Die vielen Freuden, die Schöpfung trotz allem immer noch bietet, lassen uns manchmal den Schöpfer vergessen. Die Majestät der Berge lässt uns manchmal den Majestätischen schlechthin vergessen. Und so sind die Prioritäten leider verschoben. Damit haben alle Menschen zu kämpfen, auch wir Christen. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Deswegen sollst du und ich nicht das Sichtbare anbeten. Übrigens, wenn ich nur glaube, was ich sehe, bin ich dumm, weil das Sichtbare vergeht. Das Unsichtbare ist unvergänglich. Das soll ich glauben. Und vielleicht ist das der Grund, warum unser Predigttext genau richtig platziert ist von Lukas, denn voraus geht die Geschichte vom großen Abendmahl. Das heißt, Jesus vergleicht Gott mit einem, der uns einladen will, zu einem großen Fest. Und wie das im Orient Sitte ist, da wird einmal lange vor dem Fest eingeladen, damit man schon mal weiß, so wie unsere Litfaßsäulen schon vor einem halben Jahr ankündigen, also Rock over Germany, sichert euch eure Karten und dann habt ihr einen Platz, wenn sie alle ins Waldstadion kommen. Und dann nochmal im Orient ganz kurz vorher wird eingeladen. Und nun ist Jesus wohl der in dem Gleichnis, der Knecht, der ausgesandt wird, von dem, der das ganze Fest ausrichtet und sagt zur Stunde des Abendmahls den Geladenen, kommt, es ist alles bereit. Diese Geschichte geht voraus. Und was machen sie? Sie fingen alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Sie erinnern sich, der Erste spricht, ich habe mir einen Acker gekauft. Ich muss hingehen und ihn besehen. Priorität, Acker, Besitz, ich bitte dich, entschuldige mich. Der Zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft, ich gehe jetzt hin, sie zu besehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Arbeitsmittel, eine schöne neue Anschaffung, ein tolles neues Werkzeug gekauft. Ich habe jetzt so viel Freude, ich muss erst mal sehen, wie der braune Boden damit umgepflügt wird oder wie mit diesem neuen tollen Bohrer gearbeitet wird. Ich kann nicht kommen. Falsche Priorität. Und der Dritte, ich habe eine Frau genommen, ich kann nicht kommen. Dabei hatte er so das Gesetz des Mose hinter sich, zum Beispiel dieser dritte. Das Gesetz im Mose hat ja einen Ehemann erst einmal ein Jahr lang vom israelischen Militärdienst befreit, damit man lernen konnte, ein guter Ehemann zu sein und Zeit hatte, seine Frau völlig kennenzulernen. Er hatte sogar das Gesetz hinter sich. Aber man könnte sagen, mit dem Sprichwort, die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht, sogar gegenüber ihren Frauen. Jesus hat allererste Priorität. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn, und da wurde der Hausherr sehr zornig. Und so ist es. Es ging eine große Menge mit ihm. So fängt unser Predigttext an. Und Jesus dreht sich um und schlägt etwas unbequemere Töne an. Etwas. Nun gut, das ist untertrieben. Er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, der kann nicht mein Jünger sein. Meint Jesus das wörtlich? Ich kann euch trösten. Natürlich nicht. Vorsicht, aufpassen. Es ist gefährlich, manchmal die Bibel wörtlich zu nehmen. Hier ist natürlich polemische Rede. Und jedem von uns im ganzen Raum hier würde sofort das Bibelwort einfallen, das dieses Wort wieder ausgleicht und abschwächt, oder? Wir sollen doch Gott lieben und nicht nur Gott, sondern auch uns selbst und unsere Nächsten. Und wer ist denn nicht der Allernächste, wenn nicht meine Frau, meine Familie? Also, wie ist das denn dann hier gemeint? Ich soll hassen. Das kann nur so gemeint sein, dass hier Jesus eine Verhältnisbestimmung aufzeigen will. Im Verhältnis zu der Stelle, zu der Rangordnung, die wichtig ist, muss ich sogar mein Liebesverhältnis zu meinen Allernächsten Hass nennen können. So hohen Wert muss Jesus haben. So hohen absoluten Stellungswert. So hohe Priorität. Dass ich im Verhältnis dazu fast Hass nennen kann, was ich meinen Allernächsten gegenüber fühle, tue und verantwortlich bin. Und das ist auch das, warum Jesus wahrscheinlich hier direkt im Anschluss an dieses Gleichnis, als ihm eine große Menge folgt, dieses anschließt und sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Der Ausdruck hassen will die Rangordnung festlegen. Und das war wegen der Entschuldigungen, die diese Leute gegeben haben, diese undankbaren Gäste, die nicht erkannt haben, wer sie hier zu der größten und wichtigsten Fete ihres Lebens einladen wollte und sie einfach eine falsche Priorität an den Tag gelegt haben. Die Treue zu Christus ist so bitter nötig, dass sie Vorrang hat vor allen anderen Ansprüchen. Bequem ist das nicht. Auch für mich ist das hart und auch ich muss mich fragen, Matthias, wie steht's mit dir? Ich hab's ja leichter als ihr alle. Ich muss ja. Ich bin ein Berufschrist. Ich muss mich ja damit befassen. Aber hier sitzen viele, die können eben nur kommen, wenn sie Lust haben. Und die können wegbleiben, wenn sie keine Lust haben. Mit großer Traurigkeit sehe auch ich heute Morgen auf mein Leben zurück. Und es tut mir weh, wenn ich an die Zeiten denke, an die Momente denke, nicht wo ich in Gefahr war, vielleicht eine große Sünde zu tun. Dafür gibt es Vergebung und ich kann wieder aufstehen und weitermachen. Im Eifer des Gefechts kann schon mal einiges geschehen. Aber wo ich wusste, was Gott von mir wollte, wo ich genau wusste, was er von mir wollte. Und weißt du nicht, was er von dir will? Und das viele Gute in meinem Leben, was mich einnahm, was mich beschäftigte, was mich ablenkte, wurde zum Feind des Besten. Und so ist wieder Zeit in diesem Sommer die Freuden der Schöpfung zu genießen in vollen Zügen und zu trinken an seiner Schöpfung Wonne wie aus einem Strom. Die Bibel kann an diesen Stellen ja auch sehr poetisch werden. Und wehe uns, wenn wir in den Götzendienst verfallen, dass wir die Sonne anbeten und nicht den, der die Sonne geschaffen hat, dass wir die Berge anbeten und nicht den, der dahinter steht, das schöne Meer, die Menschen, die Kultur und nicht den, dem wir das alles verdanken. Ist es nicht grauenhaft in unserem Leben, dass fast jedes Gespräch über unseren Glauben fast nach ein paar Minuten schon oft mündet, bei mir ist es jedenfalls oft so, in die Anklage, wie kann Gott das zulassen? Oft keine echte Frage mehr, dann wäre es okay, schon sehr schnell oft eine Anklage. Er hat es zugelassen und deswegen bin ich mit ihm fertig. Wie unverschämt gleichgültig sind wir gegen all das Gute in unserem Leben, nehmen es wie ein verdientes Recht, füllen uns damit bis oben hin und kommen nicht einmal auf die Idee, dass alles unverdient und geschenkt ist. Wie kann Gott so viel Gutes zulassen gegenüber so gleichgültigen Geschöpfen? Christsein ist eben auch hart, mühsam und teuer. Aber Vorsicht, nur der, der von Jesus ganz gewonnen wurde, dem gilt dieses Wort heute Morgen. Wer nämlich aus eigener Kraft und aus vielleicht noch der sehr verständlichen Sorge, manchmal sich sein Heil auf fromme Weise mit frommer Leistung verdienen zu wollen, diese Dinge tut, von denen Jesus hier spricht, wenn er von seiner Nachfolge redet und vom Kreuz auf sich nehmen und tragen, der täuscht sich. Erst dürfen wir nämlich wirklich das Kind sein, das Kind Gottes. Und wir dürfen genießen und liegen und nuckeln. Und dann wird Gott uns, nachdem er uns entlastet hat von so vielen falschen Prioritäten in unserem Leben, natürlich auch neue Lasten auflegen. Und dann heißt es, jetzt trage nicht mehr an den ganzen Lasten, die sowieso nichts bringen, weil du das alles nur geliehen bekommen hast und alles aufgeben musst am Ende deines Lebens, alles zurücklassen musst, sondern nun komm und trage die Lasten, die ich dir auflege, die Lasten für das Reich Gottes, meine Sorgen. Und da gibt es genug zu tragen, wenn Gott uns die Augen und Ohren dafür öffnet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Christsein heißt auch sein Kreuz tragen. Warum wundern wir uns eigentlich, dass wir etwas anderes zu erwarten haben wie Jesus selbst? Ist der Jünger über den Meister? Jesus sagt nein. Wenn der Meister gelitten hat, dann werden auch die Jünger leiden. Und so vergleicht Jesus nun in diesen Bildern hier das Christsein mit einem gewaltigen Vorhaben. Ganz sicher das gewaltigste Vorhaben, Bauvorhaben auf der ganzen Welt. Dieses Mitbauen von uns an dem geistlichen Haus. Wer unter euch ist, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin, überschlägt die Kosten. Wehe den Evangelisten, wehe mir, wenn ich predigen würde von hier vorne, komm zu Jesus, das ist ein wunderbares Leben, da geht's voll ab und es prickelt jeden Tag. Mit Traurigkeit denke ich an die Zeit zurück, als ich hier in die Gemeinde kam und das erste Fest, das ich besuchte, war nicht das Gemeindefest hier, sondern ein Pfarrfest bei den Katholiken. Und dort wurde ich dann als neuer Ehrenbürger natürlich vorgestellt, musste ans Mikrofon und hinterher sprach mich ein Jugendlicher an, der hier vor kurzem, 1991, seine Jugendgruppe verlassen hat. Und er hat gesagt, naja, war ja eine ganz gute Sache so, aber mit der Zeit wurde es langweilig und wenn mal wieder was los ist, Pastor, wenn es mal wieder so richtig abgeht, dann kannst du mich ja anrufen. Es ist gar nicht leicht für unsere Mitarbeiter in der Jugendarbeit auch schon so nach und nach diese Dinge anklingen zu lassen, die Christsein eben auch bedeutet. Nämlich auch einen Preis bezahlen, ein Opfer bringen, sein Kreuz auf sich nehmen. Und es ist heute Einsamkeit zum Beispiel unter der Clique, innerhalb der Schulklasse. Und es ist bewegend, mit den Mitarbeitern unserer Gemeinde zusammenzusitzen, wie zum Beispiel im Advent beim Mitarbeiteressen für die Mitarbeiter der Jugend und der Kinderarbeit, wo ja auch schon Jugendliche mitmachen, vor denen ich den Hut ziehe. Ich hätte im Alter der Pubertät, wo ich so auf mich geworfen war und nur um mich selber trete, überhaupt keine Verantwortung übernehmen können. So durcheinander war ich. Und hier gibt es doch schon viele, die anpacken. Aber was haben Sie für Probleme, wenn man das so hört? Laden Sie sie ein und hören Sie sie sich an, wie sie sich oft einsam vorkommen in der Schule, wenn es dann rauskommt, dass sie Christen sind, was sie sich da anhören müssen, dass sie hier hingehen. Wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten? Christsein ist nicht nur was Schönes, Christsein ist auch hart, Christsein ist mühsam, Christsein ist teuer. Der Christ wird also hier von Jesus verglichen mit einem Baumeister, der muss durchhalten, sonst wird er lächerlich gemacht von der Welt um ihn herum. Dann, welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit den 10.000, die er hat, den 20.000 begegnen kann? Das ist das Bild vom Kampf. Paulus gebraucht ja mal in den Korintherbriefen das Bild vom Sportkampf. Und schon sehen wir sie wieder vor uns, die schweißgebadeten Kämpfer, die auch in diesen Tagen irgendwo in einem Stadion oder auf der Tour de France, der Tour der Leiden, auf dem Fahrrad ihren Weg machen müssen. Christsein ist doch nicht anders. Es bedeutet, alles, was mich hindert, diesen Sieg zu erreichen, zurückzustellen. Es bedeutet, die absolute Priorität zu erkennen und alle anderen Lebensbereiche so darauf hinzuordnen, dass sie diesem Ziel dienen und dass sie mich nicht hindern, es zu erreichen. Der Krieg, der Kampf wird endlos sein. Gott anbeten, Gott loben, das sage ich jetzt nicht gegen unseren Lobpreisgottesdienst. Vorsicht, aufgepasst. Das können wir noch im Himmel lange, lange. Aber eins können wir im Himmel nicht mehr. Und das ist Jünger machen, andere Menschen auch in die Nachfolge berufen und sie auszubilden. Und das bedeutet Hingabe. Dietrich Bonhoeffer hat ja das Buch geschrieben, Nachfolge. Darin taucht der Satz auf, die Kirche muss für die anderen da sein. Christsein heißt Dasein für andere. Ja, mach das mal, wenn du dich noch nicht selbst gefunden hast. Und deswegen hier auch die Mahnung heute Morgen, wenn ich noch nicht selber weiß, wer ich bin, wenn mein Christsein keine richtige Grundlage hat, dann ist es gefährlich, einen hohen Turm bauen zu wollen. Wir müssen auch in unserer Gemeinde Sorge dafür tragen, dass unsere jungen Mitarbeiter nicht überfordert werden und nicht sogar noch eventuell manchmal der Gefahr erliegen, ihren eigenen Hochmut zu kitzeln, indem wir noch ein Pöstchen und noch ein Ämtchen und noch eine Aufgabe übernehmen und gar nicht mehr genug Grundlage haben, das alles auszuführen. Wir brauchen Zeiten, in denen wir einander helfen, tief ins Wort Gottes eingeführt zu werden, den ganzen Reichtum des biblischen Systems kennenzulernen, um eine gute Grundlage zu haben. Wir brauchen Nachdenken und ehrliches Austauschen über die Dinge, wo es klemmt. Wir brauchen, dass wir einander beichten. Die Bibel sagt, bekennt einer dem anderen eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Wie einsam sind manche unter uns und kämpfen sich da lang ohne Freude, wie der zweite Sohn des Vaters, manche sagen, der eigentlich verlorene Sohn, der sich gar nicht freuen kann mehr, weil er nur noch in der Arbeit seine Pflicht und seinen Dienst sieht und ganz vergessen hat, für wen er das da eigentlich tut. Also Kampf. Christsein ist auch geistlicher Kampf. Nicht nur Kampf gegen meine Bequemlichkeiten, sondern auch Kampf gegen einen Feind. Wenn du meinst, mit eigener Kraft kannst du den besiegen, dann hast du nur damit zugegeben, dass du noch nichts davon verstehst. Was machst du denn, wenn der Teufel dich angreift? Und eins sage ich euch, wenn ihr noch nie gespürt habt, dass der Teufel euch angreift, dann seid ihr ja überhaupt noch keine Christen. Ich lese uns deswegen das klassische Wort aus dem Epheserbrief über die geistliche Waffenrüstung. Epheser 6: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit allen Beharrlichkeiten im Gebet für alle Heiligen. Geistlich kämpfen heißt auch, dass man Kräfte lässt. Natürlich werden wir dabei verbraucht, in der Nachfolge zu stehen. Natürlich wird Energie verbraucht. Wir bekommen nicht nur, wir lassen auch was. Wer die Kosten berechnet und den Preis bezahlen will, der ist aber Salz. Salz für eine Welt, die nicht diesen Preis bezahlen will, die sich um sich selber drehen will, die ihren Spaß haben will. Und hören wir nicht um uns herum immer deutlicher und überdeutlicher, dass der einzige Sinn im Leben darin bestehen soll, seinen Spaß zu haben? Bei Rock Over Germany, meine Tochter ist nachts aufgestanden, hat einen Wecker gestellt, den Aufnahmeknopf gedrückt, sagt Jule Neigel in einem Interview: Das ist der Sinn meines Lebens, so viel Spaß zu haben wie möglich. Das wollen wir doch alle. Sicher, auch ich hätte lieber meine Ruhe und auch ich hätte lieber manchmal gerne mehr Zeit, irgendwelchen privaten, individuellen, persönlichen Interessen nachzugehen. Und doch ist es immer wieder wunderbar, wie Christus mir dann so groß wird, dass es eben geschieht, dieses Wunder. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen und gebe mich ihm neu hin. Jeder von uns muss wissen, wo er gerade steht, wo er spürt, dass Jesus etwas von ihm will, wogegen er sich sträubt, weil er Angst hat, er verliert, anstatt dass er gewinnt. Aber das ist das geistliche Geheimnis. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren, sagt Jesus. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, wer sich ganz hingibt, wer erkannt hat, Jesus ist es wert, dass ich mich ihm ganz gebe, der wird das Leben gewinnen. Und ist das nicht genau die Lüge, mit der der Teufel auch uns Christen immer wieder rumkriegt? Ich komme zu kurz, ich verpasse etwas. Aber Jesus hat nicht gelogen, als er sagte: Wer mir nachfolgt, der wird das Leben haben. Ich will, ich lebe und ich will, dass auch ihr lebt. Es ist das wahre Leben. Es ist nicht bequem. Es ist kein Spaziergang. Es ist eine steile Wanderung. Es gibt auch Entspannungsmomente, aber es ist doch viel Kampf. Aber so nur werden wir unserem Auftrag gerecht, und das heißt auch hier wie am Schluss, Salz für die Gesellschaft. Wir bringen die Würze. Wir bringen etwas auch in unsere Umgebung, für das es sich lohnt. Wenn das Salz aber nicht mehr salzig ist, wenn wir einfach nicht wach sind und auch dumme Argumente gegen das Christentum nicht einmal so parieren können, dass der andere in Unterhosen dasteht, wenn wir immer nur als Christen auf der Verteidigungsbank sitzen und die anderen im Richterstuhl, wenn wir nicht auch einmal den Mut haben, den anderen ihre Scheinargumente im Mund rumzudrehen und sie erkennen, Mensch, es geht doch wirklich um Gott und seine Ehre und nicht, dass ich gut dastehe und davonkomme. Es geht doch nicht darum, wie ich mich aus der Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation weiterleben kann. Dann sind wir kein Salz. Aber eure Rede, sagt Jesus ja auch, soll auch mit Salz gewürzt sein. Wir sollen Christen sein, die nicht dumm sind. Wir sollen nicht verfolgt werden wegen unserer Dummheit. Wir sollen verfolgt werden, wenn schon um Christi willen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, um Jesu willen verfolgt werden. Und nicht, weil man ein so schrecklich ungeschickter Jünger bleibt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Zum Beispiel auch, wie Jesus mit seinen Gegnern umgeht, und lerne von ihm. Jesus hat sich nie verteidigt. Jesus hat immer dann auch angegriffen. Wir können von Jesus auch für unsere Gespräche ein bisschen bessere Gesprächstaktik lernen. Und so habt ihr vielleicht den Mut, wenn ihr jetzt irgendwann auch noch in Urlaub fahrt, auf Reisen geht und die Leute neben euch stehen und diesen wunderbaren Ausblick genießen und zu sagen, was ist das alles unwahrscheinlich? Also die Natur, die ist ja wirklich ganz toll und was die Natur hingekriegt hat. Und dann könnt ihr mit den Leuten ins Gespräch kommen, wie dumm das ist zu sagen, dass die Natur etwas tut, denn es ist doch alles das Werk eines klugen, intelligenten Schöpfers. Und wenn die Leute zu euch kommen oder jammern und sagen, ach ja, ich habe ja so viel Grund zum Klagen, dass ihr sie dann hinweist, ganz klug und weise und liebevoll, dass auch das Gute unselbstverständlich ist und dass es auch verdient, dass wir Gott fragen, warum lässt du so viel Gutes zu, trotz allem immer noch? Gott ist so großzügig, er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und wir sollen mitten in diesem Vielfalt, in dieser Vielfalt von Aufgaben Salz sein für unsere Umgebung. Dazu segne uns Jesus und schenke uns Freude in dieser Hingabe an ihn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.